Der Anlass unseres Zusammenkommens heute Morgen ist nicht, dass wir Gott dienen wollten, sondern der erste Anstoß ist, dass Gott uns heute Morgen dienen will. Wir wollen in seinem Namen beginnen. Er will mit uns reden. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort Jesu: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Nun singen wir miteinander das Lied »Es geht daher des Tages Schein« 334, die Verse 1 bis 5. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das ist ganz groß, dass wir jetzt dir begegnen dürfen. Und wir verlangen danach, nach all den Aufgaben und Verpflichtungen der letzten Tage. Und wir sind so froh, dass du in unser Herz hineinsiehst. Du weißt, wie es in uns aussieht, wie wir bedrückt und belastet und beschwert sind, wie Ängste auf uns liegen, wie wir Sorgen haben, weil wir vieles nicht mehr lösen können und weil uns auch viel bedrückt, was nicht recht war in den zuletzt zurückliegenden Tagen. Und da kommen wir jetzt zu dir und wollen dein Wort hören, wollen deine Weisung haben und wir wollen uns dann ganz neu deiner Führung unterstellen und einen Frieden haben. Du kannst uns so fröhlich, so geborgen und getrost machen, dass alles andere von uns abfällt. Und darum bitten wir dich, dass du jetzt mit uns redest in diesem Gottesdienst, bring du zurecht, was neu geordnet werden muss, und löse du, woran wir gebunden sind,
und mach uns frei von dem, was uns hindert und beschwert. Wir sind dir so dankbar, dass deine Liebe jeden von uns einschließt, dass keiner ausgeschlossen sein muss und dass du jeden von uns haben willst, bei dir in deiner großen Fürsorge. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das bringen, was uns sonst noch bewegt. Danke, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören nun den Chor mit dem Lied »Sag Ja zu Gottes Wegen«. Von den Wegen Gottes spricht auch die Offenbarung des Johannes. Ich lese jetzt als Schriftlesung aus dem letzten Kapitel, Offenbarung 22, die Verse 6 und 7. Und der Herr sagte zu mir, diese Worte sind wahr und gewiss. Und Gott, der Herr, über den Geist der Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches behält. Unterstreicht die Wichtigkeit auch dieses prophetischen Wortes für unser Christenleben. Und dann von Vers 16 ab. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies alles für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Spross aus der Wurzel und dem Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer durstig ist, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung dieses Buches hören. Wenn jemand etwas hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung, dann wird Gott ihm das Anrecht wegnehmen auf den Baum des Lebens und auf die heilige Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Er, der dies alles bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesu. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.
Wir haben in den zurückliegenden Gottesdiensten von Daniel die Predigttexte gehabt. Daniel war ein Mann, der mitten im Leben stand, in einem weltlichen Beruf, wie wir immer wieder sagen. Aber ihm war es gerade dort wichtig, seinen Herrn zu bezeugen. Und wir singen das Lied, das hier ja so eine wichtige Rolle spielt, auch in unserer ganzen Tradition. O Gott, du frommer Gott, das uns unseren Platz und unsere Aufgaben in der Welt zuweist, sie als Dienst für Gott zu verstehen. Lied will ich noch eine Erklärung sagen. Das stammt ja von Johann Albrecht Bengel. Das Lied, das wir jetzt singen, 544. Viele wissen von Johann Albrecht Bengel nur, dass er die Wiederkunft Jesu berechnet habe. Und sie winken dann schnell ab und sagen, ja, ja, das gibt's ja nicht. Sie vergessen, dass Johann Albrecht Bengel ein ganz großer Schrifttheologe war. Er wird heute von allen Wissenschaftlern weltweit anerkannt, da er zum ersten Mal begonnen hat, die vielen Handschriften der Bibel zu sortieren und auseinanderzulegen. Völlig wider seinen Willen wird sogar Johann Albrecht Bengel heute von den kritischen Bibeltheologen, den Bibelkritikern, als ihr Stammvater eingereiht. Also wie geht das dann zusammen? Nein, Johann Albrecht Bengel war nur ein Mann der großen Ehrfurcht vor der Schrift. Und er hat gesagt, es gibt in der Bibel auch viele genauen Angaben, die etwas zeigen. Für sein Leben hat das gar keine Rolle gespielt. Er war ein sehr demütiger Mann, dem sicher die Stelle versagt blieb, die ihm gehört hätte. Eine Professur in Tübingen, er blieb Lehrer für Buben in Denkendorf im dortigen Seminar und er hat sich in einer großen Treue dem hingegeben. Er war ein Erzieher von ganz großer Begabung. Er hat damals im 18. Jahrhundert das solarische Traktament gefordert, die Kinder nicht zu dressieren, sondern die Kinder um die Liebe zu erziehen und die Sonne in ihr Leben leuchten zu lassen. Und dieser Johann Albrecht Bengel, der hat von der Ewigkeit her gelebt. Das andere wurde nur von einer Gruppe von Schwärmern hochgespielt, die auf dem Salon in Ludwigsburg waren und die Vorläufer der späteren Templer wurden, die nach Israel gezogen sind. Das war alles nicht von Johann Albrecht Bengel selbst in dieser Weise angestoßen. Sie werden in diesem Lied nun sehen, wie Johann Albrecht Bengel einfach vom Wort Gottes, vom prophetischen Wort her, seinen Mut bekam, heute an diesem Platz, wo er stand, zu stehen, auszuhalten und seinem Herrn zu dienen. Wir wollen von diesem Lied 544 die Verse 1 bis 3 singen.
Typisch schwäbischen Melodien. Dieser Stützel war ja Hoforganist im Alten Schloss unten. 1744 war die Blütezeit des Pietismus, 1743 wurde die Konfirmation in Württemberg eingeführt. In dieser Zeit hat er gewirkt. Man sagt ja immer, das war das Wort von Theodor Heuss, dass die Schwaben keine großen Musiker hervorgebracht hat, mit Ausnahme unseres Chores und des Organisten. Aber nur die Dichter und die Denker hier in diesem Lande zu Hause sind, dann mag einer sagen, aber der Stützel war doch gar nicht so schlecht, aber der ist auch in Eisenach geboren, aber die Melodie ist leider nur in Württemberg heimisch geworden und wir lieben sie in Erinnerung an diesen großen Musiker, der hier in Stuttgart gedient hat. Wir haben heute nun die letzte Predigt aus unserer Reihe über Daniel, über die prophetische Schau des Daniel. Nun, was soll ich auswählen? Heute nur 4 Verse aus dem letzten Kapitel, Daniel 12, die ersten 4 Verse. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Herr, hilf uns zum Verstehen und zur Erkenntnis. Mach diese Verheißung jetzt an uns wahr. Amen. Ich habe vor dem Mann Daniel große Achtung. Ich beneide immer diese Leute, die in der Welt als Christen stehen. Vielleicht geht es Ihnen genau umgekehrt, dass Sie sagen, ich würde gerne hauptamtlich für die Sache unseres Gottes wirken. Aber ich merke oft, wie Sie gerade auch einen Vorteil in Ihrem Amt haben. Ich weiß, die Vorzüge, die mir durch diese Freistellung zuteil werden, wohl zu schätzen. Aber das ist auch etwas, draußen zu stehen in einer Welt, die Gott nicht dient, sondern die anderen Göttern nachhängt und sich mit seinem Leben ganz Gott zu verschreiben. Man muss solche Leute wie Daniel Geistliche nennen. Ich weiß, dass bei uns ein Sprachgebrauch üblich ist, dass man genau nur die mit dem schwarzen Talach Geistliche nennt. Aber diese Redeweise sollten Sie nie gebrauchen, weil sie so furchtbar unbiblisch ist. Geistliche sind Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Geistliche, das sind Christen, die von Gottes Geist bewegt und getrieben sind. Und Daniel war ein von Gottes Geist Getriebener. Der steht draußen in der Welt und wir wollen nie zulassen, dass solche Schwestern und Brüder als die Laien betitelt werden. Denn Daniel hatte mehr Verständnis und Einsicht. Und wir wissen, dass die Vollamtlichen doch bestimmt denen, die draußen in der Welt ihren Mann stehen, doch nicht in irgendeiner geistlichen Hinsicht überlegen sind. Das wäre ja furchtbar, sondern gerade der Daniel macht deutlich, draußen in der Welt stehen, mit beiden Füßen in einem weltlichen Beruf und doch ein Geistlicher seines Herrn zu sein. Der Herr gab ihm Weisheit und Einsicht, mehr als alle Professoren und alle Gelehrten und alle Sachverständigen hatten. Aber nun wissen ja Sie alle, die Sie draußen in der Welt in einem Beruf stehen, dass das sehr viele Konflikte mit sich bringt. Man steht draußen in einem Dilemma. Vielleicht ist schon nicht richtig, wenn ich sage draußen. Sie spüren ja, wie das genauso auch in den kirchlichen Apparaturen und Werken sichtbar wird. Dass da andere Mächte uns bestimmen wollen. Und dann weiß man nicht, wem man gehorchen soll. Man steht unter Druck. Da sind Leute, die sagen, so musst du es tun. Von seinem Gewissen will man aber ganz anders handeln. Und da ist jetzt wichtig. Dies hat uns Daniel gezeigt. Ich darf nie gegen mein Gewissen vorgehen. Und mein Gewissen muss Gott dienen. In meiner ganzen Verantwortung, in meinen ganzen Entscheidungen kann ich mich nie hinausreden und sagen, ja, ich war eben hier in einer Drucksituation, ich hatte hier einen Befehl auszuführen. Daniel sagt, Befehl hin, Befehl her, was gegen meinen Gott ist, kann ich nicht tun. Er war also draußen in der Welt, aber er diente nicht seinem Beruf, er diente nicht seiner Karriere, obwohl er ein Musterbeispiel eines erfolgreichen Weltmannes ist. Aber Sie sehen, er hat das aus Treue zu seinem Herrn getan, bis zu dem Punkt, wo er es nicht mehr in seinem Gewissen verantworten konnte. Und da gibt uns nun Daniel eine wichtige Hilfe, wie wir unseren Platz in der Welt auch verstehen sollen. Dahin hat uns Gott gestellt. Das ist unser Amt, so wie es mein Amt ist, hier heute Morgen zu stehen. Kein Amt ist mehr als das andere, sondern das sind Gottes Strategien, so wie er seine Leute einsetzt. Aber ihm wollen wir dienen. Und wir wollen auf ihn schauen und uns von ihm leiten und lenken lassen, in allen unseren Verpflichtungen. Das Amt einer Hausfrau, das Amt eines Autofahrers, das Amt eines Pfarrers, sie sind alle von Gott gleich. Oder ob einer Direktor in einem großen Werk ist, oder Richter, oder Lehrer, alle gleich. Aber dass ich meinem Herrn darin diene und ihm allein zur Ehre lebe. Wenn Sie fragen, wie hat der Daniel das geschafft? Ich habe in meinem Leben immer wieder allerhand unglückliche Kompromisse gemacht. Werden Sie sagen, wenn ich da in meinem Berufsalltag stand, ich habe manchmal die Karriere höher gesetzt als den Dienst für meinen Herrn, dann meine ich, Daniel hat sein prophetischer Blick sehr geholfen. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir die Prophetie Daniels auch noch kennenlernen. Christen müssen einen Blick in die Zukunft haben. Sie müssen wissen, was mit dieser Welt geschieht, damit sie nicht dem Sog dieser Welt erliegen. Die Welt hat ja immer eine bezaubernde Schau. Sie sticht uns in die Augen und wir meinen immer wieder, da liege doch das Heil und das Glück. Wir müssen uns anpassen. Und wie oft ist der Christenglaube nur der Schmuck all der weltlichen Ideologien gewesen. Darum wollen wir uns genau diese prophetische Schau des Daniel anschauen und unseren Blick schärfen für unseren Platz, den wir in der Welt wahrzunehmen haben. Ich will das wieder unterteilen, damit das nicht so durcheinander geht. Zuerst, wo der Blick des Daniel hängen bleibt. Daniel sieht hinaus in die Zukunft. Er sieht bis in die letzten Tage dieser Welt hinein. Daniel, das sagten wir schon letztes Mal, ist der letzte Prophet des Alten Testamentes. Dann kommt nur noch Johannes der Täufer, der Vorläufer Jesu. Und dann kommt Johannes, der die große Zukunftsschau der Offenbarung uns bringt. Und genau Johannes in seiner Offenbarung nimmt dann noch einmal diese großen Visionen des Daniel auf. Das sind also keine subjektiven Vorstellungen, die der Daniel da entwickelt, sondern Gott hat ihm Dinge gezeigt, die für uns wichtig sind. Und wir haben ja gehört, wie Gott das hinzugesetzt hat. Wer diese Prophetien versteht, der wird große Erkenntnis haben. Dem wird das viel nützen in seinem Leben. Das sind also nicht Spielereien für ein paar verrückte Frömmler, sondern das sind wichtige Durchblicke, die man braucht, um seinen Platz heute in der Welt richtig stehen und ausfüllen zu können. Was sieht nun Daniel? Er sieht eine große Bedrängnis, die alles in den Schatten stellt, was vor ihm war. Nun kennen wir aus der Geschichte schreckliche Nöte, die über die Welt hinweggegangen sind. Einige von ihnen sind ja noch durch das Grauen des Zweiten Weltkriegs, durch die Flucht, Vertreibung hindurchgegangen und sie können nur erzählen von all den Schrecken. Aber hier steht da eine Bedrängnis, eine Trübsal, die das alles in Schatten stellt. Wissen Sie, warum die Trübsal so schlimm ist? Und da müssen wir jetzt den Zusammenhang der prophetischen Schau des Daniel verstehen. Weil die Gemeinde unter Druck kommt. Es gibt viele große Nöte und Katastrophen am Ende der Zeit, davon spricht auch die Offenbarung des Johannes. Aber sie geht immer weiter und sagt, das Schlimmste wird sein, dass die Gemeinde Gottes, die in dieser Welt ja so einen wichtigen Platz hat als Markierungsleuchte für die Menschen, als Orientierung, diese Gemeinde Jesu wird in die Bedrängnis kommen. Das Licht wird ans Verlöschen kommen. Das ist das Allerschlimmste, dass diese Bedrängnis über die Gemeinde Jesu kommt. Und nun fragen Sie, warum geschieht denn das? Ja, jetzt ist wichtig, dass wir hier Klarheit bekommen über unsere Welt. Das prophetische Wort sagt uns ganz einstimmig und einlinig, diese Welt wird mit zunehmendem fortlaufenden Zeit, mit der fortlaufenden Zeit, wird sie sich als widergöttlich darstellen. Für uns ist die Welt immer sehr neutral und die Welt ist sehr beeinflussbar, aber die Bibel sagt, umgekehrt ist es, mit dem Augenblick, wo Gott in dieser Welt sein Reich aufrichtet,
Mit diesem Augenblick kämpfen diese gottfeindlichen Mächte und wollen diese Welt zerstören und zerbrechen. Und sie wollen das Reich Gottes zerbrechen. Sie wollen Gott von seinem Throne stürzen. Das ist in der Offenbarung etwa dieses Kapitel 13, wo das noch einmal gezeigt wird, wie Michael mit dem Drachen kämpft. Dieser Michael, von dem hier steht. Und da stürzt dieser Drache auf die Erde und er will nur noch dieses Knäblein, das von der Frau geboren ist, verschlingen. Und dann, weil er dieses Kind Jesus nicht fressen kann, darum wird er nun die Gemeinde verfolgen. Und die Gemeinde flüchtet sich in die Wüste. Und da ist gezeigt, es ist ein Schutz Gottes, wenn die Gemeinde Jesu manchmal von der Welt gar nicht ernst genommen wird. Sonst würde sie mit viel stärkeren Waffen gegen die Christen kämpfen. Oft wissen die gottlosen Menschen gar nicht, was in den Christen ihnen gegenübertritt. Sie lachen über diese verschobenen, altmodischen Leute. Aber die prophetische Schau zeigt immer wieder, die Welt läuft ihrem Ende zu. Die Welt ist eine zum Gericht eilende Welt. Aber weil sie von Gott schon lange gefallen ist, lehnt sie sich gegen seine Herrschaft auf. Und wo Christen die Herrschaft Gottes bezeugen, stehen sie als Einzelne in der Welt. Und da hilft jetzt uns Daniel sehr für ihren Platz in ihrem Beruf. Es ist eine völlige Täuschung, wenn sie meinen, sie könnten mit nettem Keep Smiling und mit ein bisschen netten Beziehungen, könnten sie die Welt verchristlichen. Das ist ja die Täuschung, wenn sie meinen, ich muss nur so einen christlichen Lebenswandel leben, dann werde ich die anderen schon anstecken. Wo sie als Christ in der Welt stehen, wird natürlich die Auseinandersetzung auch bei ihnen losgehen. Sie kann losgehen um eine Frage der Gerechtigkeit, um eine Frage der Wahrheit. Dann werden sie merken, wie diese Welt beherrscht ist von anderen Geistern. Und sie werden merken, sie werden sie nicht einmal verständlich machen können. Sie bleiben ein Einzelner. Ein Daniel, der so großen Einfluss in Babel hat, er konnte doch nicht die Welt Babels vergöttlichen. Und das ist so wichtig, weil immer wieder Christen diesem Trug erliegen, indem sie alle Kinder taufen, werde das deutsche Volk schließlich schon noch kirchlich werden. Oder man könnte die Leute in diesem volkskirchlichen Stand drin halten. Nein, Welt bleibt Welt. Welt ist von Gott gefallen. Und darauf schaut nun Daniel, dass eine Trübsal und Bedrängnis sein wird. Es tut uns auch immer weh, dass die Schar der gläubigen Christen gespalten ist in so viele Konfessionen. Es tut uns weh, dass so viel Verwirrung auch mitten in der Kirche geschieht. Wie ist das nur möglich? Weil die gottfeindlichen Mächte nur ein Ziel haben, die Sache Gottes in dieser Welt zum Erliegen zu bringen. Und das gibt uns einen klaren Blick, unseren Platz nun heute einzunehmen in der Welt und sehr mutig dazustehen, ohne Illusionen. Wir wollen uns nicht beugen vor diesen mächtigen Gewalten unserer Zeit. Wir wollen unseren Platz einnehmen, aber wissen, wir sind Fremde, auch als Christen. Und wir stehen unter einem fremden Befehl. Wir wollen uns von Gott nur leiten lassen. Heute haben wir den 20. Juli. Wir denken an den Helmut James Graf von Moltke, der es vor Freisler in diesem letzten Prozess vor seiner Hinrichtung so klar ausgesprochen hat. Auf wessen Befehle horchen Sie? Lassen Sie sich von Adolf Hitler führen? Oder horchen Sie auf Stimmen aus dem Jenseits? Und er sagte, ich brauchte gar nichts mehr zu sagen. Es war klar, für was ich hier stand. Ich stand als Christ und nur noch als Christa. Und Freisler hätte gerufen, das Feigenblatt ist ab. Ich hab's bei Ihnen. Sie weigern sich, den Befehlen des Führers zu gehorchen. Das ist ja nicht nur eine Episode der Vergangenheit, sondern das ist heute, fürs Jahr 1980, eine Hilfe. Für Menschen, die mitten in der Welt drinstehen und Orientierung verlangen. Der Blick des Daniels bleibt nicht auf dieser Trübsal hängen, sondern er sieht diesen Michael, diesen Erzengel Gottes streiten für sein Volk und er tritt ein. Und da soll jetzt Ihr Blick hängen bleiben, wenn Sie sagen, ich bin ganz allein draußen und ich schaffe das doch nicht und ich setze mich nicht durch. Das ist der Trost der Gläubigen zu allen Zeiten gewesen, dass Gott für sein Volk streitet. Das hat schon ein Daniel nicht in eigener Kraft zu Ende führen können, wenn Gott ihn nicht heraus errettet hätte aus dem Löwengraben. Wenn Gott seine Freunde nicht aus dem Feuerofen geholt hätte, da müssen sie stehen und wissen, er tritt ein für mich. Er wird sich aufmachen, einzutreten für sein Volk. Das macht uns sehr ruhig und sehr getrost.
Das Zweite, was ich entdecke in dieser prophetischen Schau, durch die Prophetie des Daniels sieht sich eine große Freude. Nun gibt es sehr viele, die heute die Prophetie des Alten und Neuen Testaments auslegen. Sie finden das bei Sekten und bei Sondergruppen. Und immer wieder wird es so sein, dass sie die gräulichen Ereignisse in den Mittelpunkt ihrer Verkündigung stellen. Daran merken sie schon, dass sie das biblische Zeugnis nicht begriffen haben. Natürlich hat das auch Jesus gesagt, dass schwere Dinge passieren werden. Aber das sagt ja heute schon jeder Politiker. Vielleicht vor der Wahl ein bisschen leiser, aber wer ein wenig in die Zukunft schaut, der muss ja nichts Besonderes sagen. Hören Sie doch unsere Umweltpropheten und all die anderen, die reden ja auch alle negativ von den Krisenereignissen und die großen Katastrophen, die auf uns warten. Ich bin sehr traurig, wenn Christen heute auch noch beginnen, die Menschen um uns her schalut zu machen, mit irgendwelchen Ereignissen, die sie nun herausgeknobelt hätten aus dem Wort Gottes und was nun kommen soll. Gegenwärtig sind so ein paar unterwegs, die mit einer Konstellation von Planeten im Jahr 1982 uns schrecken wollen. Christen kann man nicht mehr schrecken, die haben keine Angst mehr, weil sie Glauben haben. Und da ist wichtig, dass auch ein Daniel, selbst wenn er von der Trübsal spricht, sehr zuversichtlich redet. Er sieht hindurch durch die Grauen der Geschichte. Ihn hat selbst der Löwengrabe nicht schrecken können. Und Christen wollen sich auch nicht ängsten lassen vor den großen Bedrohungen der Zukunft, sondern Daniel weiß, zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben sind. Über unserem Leben steht das fest, dass wir durchhalten. Wie kann man das sagen? Ich weiß doch gar nicht, ob ich in der letzten Zeit abfalle und dem Herrn untreu werde. Und Daniel sagt, und das ist von Gott eingetragen ins Buch des Lebens und das steht fest und da steht dein Name drin und darum kannst du fröhlich durch die Zeit der letzten Trübsal gehen. Das hat den Daniel ganz ruhig gemacht. Das ist ein Akt Gottes, dass er meinen Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben hat. Sie erinnern sich, wie die Jünger Jesu einmal auch ganz begeistert zurückkamen und sagten, Jesus, wir haben tolle Erlebnisse gehabt. Wir haben erlebt, wie wir Dämonen austreiben konnten. Wir haben Kranke geheilt, wir haben tolle Sachen gemacht. Du bist ein wirklich lebendiger Herr und du hast uns Macht über die bösen Geister gegeben. Dann hat Jesus gesagt, das ist eigentlich noch nicht das Tolle. Ich sah den Satan vom Himmel herabfahren wie einen Blitz. Wisst ihr, in welche Auseinandersetzungen ihr geführt werdet. Und wieder, die Auseinandersetzungen werden so tückisch sein, weil sie nicht so laufen, hier Kirche, hier Welt, sondern weil sie mitten in der Gemeinde beginnen. Die Frage nach Lüge und nach Wahrheit, die Frage um die Auslegung des Wortes Gottes, die Frage, wer ist Jesus Christus heute? Die Verwirrung wird umfassend und total sein. Aber da kannst du dich freuen, das hat Jesus damals hinzugefügt, dass dein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist. Lukas 10. Darin dürfen sie sich trösten und wissen, ich weiß nicht, ob mein Glaube durchhält, aber daran halte ich mich, dass Christus für mich eingetreten ist und er stellt sich vor mich und er bleibt dabei, dich habe ich erwählt und dich trage ich hindurch. Und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das ist klar, dass ein verfehltes Leben auch in Ewigkeit verfehlt bleibt. Aber die Hoffnung leuchtet auf. Sagen Sie nie, im Alten Testament gäbe es keine Ewigkeitshoffnung. Wie das Daniel wusste, der Tod ist doch von uns schon lang nimmer der Schrecken, vor dem wir uns verstecken brauchen oder der uns im Geheimen Angst macht. Wir haben eine große Hoffnung, dass wir auf die Ewigkeit Gottes zuleben. Das hat den Daniel erfüllt. Also horchen Sie nie auf andere, die das prophetische Wort scheinbar begriffen hätten, wenn sie Ihnen nicht das in der Mitte verkünden. Wir haben eine Freude, dass uns Jesus durchträgt. Die, die einmal in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehen werden, das wollen wir ja sein, die können nur rühmen. Er hat uns durchgebracht. Er hat uns durchgetragen mit seiner großen Geduld. Er hat immer wieder uns neue Kraft gegeben in diesen schwierigen Zeiten unseres Lebens. Darum sagen Sie nicht, mein Platz in der Welt ist so schwierig, in dem ich stehe. Ich habe komplizierte Belastungen auszuhalten. Natürlich haben Sie das, aber Sie haben einen Herrn, der Sie hindurchträgt. Und dazu will Sie Daniel ermutigen. Noch ein letztes, was Daniel als das schönste Amt bezeichnet. Nun, als schönstes Amt würde ich natürlich mir sowas vorstellen, mächtigster Mann im Staate zu werden, aber Daniel würde sagen, ich war auch ganz erleichtert, wie ich diese Bürde von meinen Schultern hatte und wie sie mich abgesetzt hatten. Was ist ein schönes Amt? Ein Amt, wo man Ehre hat, ein Amt, wo man erfolgreich ist. Nehmen Sie ruhig ein Amt wahr, wo Sie Einfluss ausüben können. Das ist gut, wenn Sie mit Ihrem Leben eine weite Ausstrahlung bekommen können. Aber Daniel sagt, das schönste Amt ist, wenn einer andere lehren kann zur Gerechtigkeit. Die Lehrer zur Gerechtigkeit werden leuchten am Himmel wie die großen Sterne am Firmament. Da werden die Kapitäne auf der Brücke stehen und den Kurs ihrer Schiffe ausrichten nach diesen Sternen. Jetzt, was sind diese Lehrer? Für Schüler kurz vor den Zeugnissen ist das Wort Lehrer manchmal nicht angenehm. Es ist hier nicht von Schullehrern gesprochen, sondern von Lehrern der Gerechtigkeit. Und es kommt vor, dass bei uns in der Gemeinde Jesu das Amt des Lehrens zurückgesetzt wird. Vielleicht kommt uns das Amt des Evangelisierens mehr vor, durch die Welt zu gehen und die frohe Botschaft Jesu auszurufen. Das ist ein herrliches Amt. Aber das andere gehört mit dazu. Das Amt, andere zu unterweisen und zu lehren. Zur Gerechtigkeit. Das ist jetzt wichtig. Wir sollen ja nicht bloß an Jesus glauben, indem wir ihm vertrauen. Das ist der erste Schritt. Sondern nun sollen wir ja diesen Gehorsam aufrichten mit unserem ganzen Leben. Jetzt sollen wir ihm auch nachfolgen. Das hat ja Daniel gemacht. In seinem Berufsalltag hat er den Gehorsam Gottes verwirklicht. Und wenn Sie andere unterweisen, wie man heute in der Welt im 20. Jahrhundert als Christ lebt, ich möchte Sie bitten, nehmen Sie die Aufgabe wahr. Helfen Sie jungen Leuten, wie man heute die Ordnungen Gottes bewahrt, wie man wahr lebt, wie man sein Gewissen nicht befleckt, wie man Gerechtigkeit aufrichtet, wie man Gottes Ordnung auch bewahrt in Ehe und Geschlechtlichkeit, wie man das Gastrecht respektiert, wie man Liebe übt. Das Unterweisen, das praktische Ratschläge geben, das wird so hoch gepriesen, das wird sein, wie wenn Sterne am Firmament leuchten. Und das ist das schönste Amt, das man tun kann. Nicht das, dass man selber irgendwo in der Spitze in der Gesellschaft steht, sondern dass man anderen helfen kann, in dieser bedrängten Zeit den Weg zu finden, den man wirklich gehen kann. Aber ich will es noch weiterführen. Die, die zur Gerechtigkeit weisen. Gerechtigkeit, das heißt doch ein Leben vor Gott ohne Makel, ohne Anstoß. Gerecht, das ist doch ein vorbildliches Leben. Ein Leben ohne Sünde, ohne Unrecht, ohne Schmutz. Ohne zweideutige Gedanken in der Fantasie, ein klares, eindeutiges Leben. Ja, wir wollen Menschen zur Gerechtigkeit Jesu hinweisen. Denn Jesus ist nicht nur gekommen, um uns die Sünde wegzunehmen, sondern um uns auch gleichzeitig zurechtzurücken, dass er uns ein neues Wesen gibt, dass wir Freude haben in seinen guten Ordnungen. Ein Daniel in der Welt Babels. Er lebt nicht für die medischen Gesetze und nicht für die persischen Gesetze, obwohl er ihnen treu dient, sondern er lebt für die Gerechtigkeit. Er ist ein Mann, der schon über den Zeiten steht. Und er gibt uns dieses Leitbild. Werde du ein Zeuge der Gerechtigkeit Gottes. Verkündige du das deinen Kindern und deinen Enkelkindern. Mach das ihnen deutlich und sagt ihnen, wenn er in der Welt noch so viel erreicht, ihr werdet arme Leute sein. Das ist alles umsonst, wenn er nicht andere zur Gerechtigkeit Gottes gewiesen habt, wenn ihr nicht andere unter dieses Kreuz Jesu geführt habt, wo sie Frieden finden und wo sie angenommen sind durch die Vergebung Jesu. Das ist das schönste und das größte Amt, das man in diesem Leben haben kann. Daniel würde sagen, das schönste in meinem Amt war, wie ich Nebukadnezar zur Umkehr führen durfte, als er sich bekehrt hat und als ich sein Seelsorger wurde. Das ist die Mitte der prophetischen Schau des Daniel. Die, die andere zur Gerechtigkeit weisen werden, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Und das sind Früchte ihres Lebens, die in Ewigkeit nicht vergehen. Amen. Und singen wir das Lied Zinzendorfs, wie wir den Weg auch durch die Trübsale und Traurigkeiten gehen können. Jesu, geh voran, 274, alle vier Verse. Musik.
beten. Herr Jesus Christus, du befreist uns von allen Illusionen der Weltverklärung. Wir wissen um diese unheimlichen Mächte der Lüge und der Verdrehung und des Unglaubens, weil sie sich auch oft in unserem eigenen Herzen austoben. Aber wir sind dir so dankbar, dass du uns unsere Berufung wieder deutlich gemacht hast. Wir sollen Lehrer deiner Gerechtigkeit sein. Ach Herr, mach du uns zuerst ganz gerecht durch deine Vergebung. Nimm du uns das weg, was vor dir nicht gut war. Du weißt, wie wir selber unheilvolle Kompromisse gegangen sind und wie oft wir eingewilligt haben in falsche Dinge. Herr, führ du uns wieder zurück auf deinen Weg, wo du uns allein segnen kannst. Und dann gebrauche uns an dem Platz, an dem wir stehen, mitten in der Welt, auch durch unseren Beruf, durch unsere Freundschaften, auch durch unser Amt als Staatsbürger, auch durch manchen Einfluss, den wir bei den Menschen dieser Welt haben, dass wir sie auf deine Gerechtigkeit hinweisen, ob man uns hört oder nicht, dass wir Rufer werden, die davon sprechen, welches Leben sich lohnt und was recht und wahr ist. Herr, du hast uns in Daniel ein mutmachendes Beispiel gegeben. Und wir sind so froh, dass es nicht darauf ankommt, welchen Anteil an Ehre oder Anerkennung wir bekommen, sondern dass es nur wichtig ist, dass wir einmal bei deiner Auferstehung dabei sind, bei denen, die dein Reich erben. Hilf uns auch bei unserem Amt, dein Reich auszubreiten, mitten in dieser Welt. Lass es gelingen, dass wir an dem Platz, an dem wir stehen, etwas von dir und deiner Herrschaft tun und verwirklichen können. Dass etwas von Liebe und Gerechtigkeit auch geschieht, mitten in dieser Welt. Gib uns einen klaren, unbestechlichen Blick für das, was in deinen Augen allein taugt und richtig ist. Wir wollen dich jetzt auch bitten, für alle, die in öffentlichen Ämtern Dienst tun, für alle, die Verantwortung üben. Du weißt, wie auch viele, die dir nachfolgen, solche Ämter in deinem Namen angenommen haben. Gib du ihnen aber die Klarheit, dass sie nicht an ihrem Platz kleben, um ihrer Vorteile willen, sondern dass sie sich allein von deinem Wort treiben lassen und führen lassen, bis in ihr Gewissen hinein. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 544. Auf zwei Bücher hinweisen. Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann zum Thema Versetzung gefährdet, vielleicht interessiert das manche Eltern, von dem Professor Schröter in Kiel, einem Pädagogen, der überzeugter Christ ist, der die ganzen Probleme heute anspricht und den Eltern Tipps gibt, wie man einen angstfreien Raum schaffen kann für seine Kinder. Und er zeigt das umfassend weit über die Schule hinaus. Das ist drüben an dem Bücherschrank, das Buch von Professor Schröter, Versetzung gefährdet. Und dann ist jetzt da dieses Buch von der Hofacker-Konferenz, Auf Jesus hoffen, mit allen 24 Vorträgen und außerdem noch 8 oder 9 Kurzworten, Lebensberichten, wie das praktisch aussieht. Das Buch wird ja nicht über den Buchhandel vertrieben, weil wir das selber so gemacht haben. Wir geben es zu den Selbstkosten von 5 Mark ab. Das ist auch ein schönes Geschenk und auch interessant, wenn man einmal in ein solches Thema eindringt und dann sieht, wie Referenten das von 6 verschiedenen Referenten zum gleichen Thema ganz verschieden angepackt haben und die Fülle auch des christlichen Zeugnisses darin sichtbar wird. Auch dieses Buch ist drüben zu bekommen. Sonst ist eigentlich nichts mehr abzukündigen, nur dass Sie den Notizenzettel brauchen, wo alle unsere Veranstaltungen draufstehen. Wir haben ja auch über die Ferien keine Pause. Ab nächsten Sonntag haben wir keinen zweiten Gottesdienst während der Schulferien und keinen Kindergottesdienst. Ich möchte Sie einladen, dass Sie sich an einen Bibelkreis anschließen, wo Sie nicht schon Gemeinschaft haben unter dem Wort. Es sind immer wieder neue Freunde in unseren Gottesdiensten und das ist schön, da freuen wir uns. Aber wir wollten gerne näher mit Ihnen in Kontakt treten und dort in einem solchen Bibelgesprächskreis, wir haben 5 in der Gemeinde, der offene Abend hat mit seinen Hauskreisen mehrere, aber auch in unseren Bibelabenden, Jugendbibelabend und so weiter und Dienstagabend, dort würde ich Sie gerne noch persönlich ansprechen, damit Sie im Glauben zugerüstet werden. Unser Opfer heute ist für die Arbeit von Hilfe für Brüder bestimmt. Sie wissen, dass ja die auch zurzeit an unserer Gemeinde noch hängt. Das ist eine Aktion der 40 Missionsgesellschaften der evangelikalen Missionen. Und wir haben hier eine Aufgabe wahrgenommen, auch im Gespräch mit dem diakonischen Werk, nämlich die geistlichen Aufgaben in der Weltchristenheit zu fördern. Das ist die Theologenausbildung, die missionarischen und die evangelistischen Aufgaben. Und dazu erbitten wir Ihr Opfer. Wir danken Ihnen auch, was Sie hier schon getan haben. Wir sind dankbar, was jetzt schon in der Welt draußen geschehen kann, dass die einheimischen jungen Kirchen zugerüstet werden, ihren Dienst selber tun zu können. Es gibt hier viele Aktivitäten und sie sind heute durch die Probleme ihrer Wirtschaft, durch eine schlechte Währung, auch durch die Arbeitslosigkeit in ihren Ländern oft gehemmt und sie bringen große Opfer auf. Ich darf auch Ihnen heute mitteilen, dass unsere große Sendung, die wir einst hatten mit Bettwäsche, in Uganda angekommen ist. Sie wissen nicht, wie ich gelitten habe die letzten Monate und ich habe es Ihnen nicht sagen können. Und ich muss manchmal schweigen, wenn Leute davon reden, dass Dinge in der dritten Welt wegkommen. Ja, wissen Sie, wenn Sie aufs Militär nicht mehr bauen können, das war die letzte Hoffnung noch, dass diese Sachen beim Militär sind. Im Januar hat sich die Spur unserer großen Pakete in Mombasa verloren. Dort waren sie noch unter Verschluss und sollten vom ugandischen Militär weitertransportiert werden. Und nun sind sie im Juli verteilt worden an die Krankenhäuser. Wolfgang Heiner war persönlich dabei, er hat das Ganze noch einmal zählen lassen und es hat nichts gefehlt. Das ist für mich bewegend, erfreulich, aber wir wollen auch dran denken. Gegenwärtig auch in dieser Not. Wir haben hinten diese gelben Zettel für diese große Not, die in Uganda ist. Also das ist ein sicherer Kanal, hier Dienst zu tun. Es wird sehr viel auch in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk und Brot für die Welt von Wolfgang Heiner für Uganda dort getan. Wir sind sehr dankbar, dass hier konkret geholfen werden kann. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.